Wir sind jetzt bei dem Thematik, was bedeuten Stifte den Tempel als Ganzes, was bedeutet das Wasser in ihnen, was bedeuten die Altäre, was bedeuten Leuchter und Schaubrottisch. Jetzt kommen wir zu, was bedeuten die Vorhänge, Decken, Wände und Türen. Dann kommt nachher noch die Bundeslade und morgen der Priester. Hier sieht man wieder das eine Überblicksbild mit der Stiftshütte. Und ihr seht, man hat hier den Vorhof abgegrenzt auf diese Art und Weise. Und hier ist ein Eingang von Osten nach Westen. Und da hatte ich schon erwähnt, dass es Absicht ist und wohl auch zurückgreift auf das Geschehen in 1. Mose, dass die Menschen in Richtung Osten vertrieben worden sind aus dem Paradies. Und wenn das auf dem Berg war, der in Hesekiel dann auch, das Paradies wird dort genannt, dass es auf dem Berg Gottes war, dann hat man wahrscheinlich, wenn man an einen Berg denken kann, auch einen Zugang, also praktisch eine Zugangsstelle war, das andere war vielleicht zu schwierig mit dem Berg, wo man Zugang hat, und dann konnte Gott dort die Cherubinen lagern mit dem flammenden, blitzenden Schwert, und der Weg aus dem Paris raus war praktisch wie ein Exil. Sie wurden aus ihrer Heimat vertrieben. Das war ihre Heimat. Und wie lange sie da waren, wissen wir nicht, aber irgendwann haben sie gesündigt und dann waren sie draußen. Und dann Kain sündigt da ja, und der war dann, von ihm wird gesagt, dass er vertrieben wird, weg vom Angesicht des Herrn in Richtung Osten. Der ist noch weiter nach Osten vertrieben worden und war dann unstet und flüchtig. Das heißt, das ist in der Geschichte der Menschheit quasi abgespeichert, dass die Gegenwart des Herrn haben wir erlebt, und da müsste man zurückgehen von Osten nach Westen. Und das ist hier symbolisch, hast du rundherum alles verschlossen und das ist nur ein Eingang, da muss man durch, und dann kommt man von Osten nach Westen näher, und hier wäre es auch weiter, und die Bundeslade wäre dann in dem Komplex am weitesten im Westen, also ein Weg zurück. Dann hat man nicht nur hier außen das abgetrennt, sondern ich habe gesagt, hier gibt es auch diese Bretter, die dann mit Gold überzogen sind, die hier aufgestellt sind, und dann die Decken darüber. Und das Ganze schließt das dann ab, sodass hier ein Haus entsteht, ein portables Haus, Camping, aber gut geschützt gegen Wind und Wetter von oben. Und innen drin hat man dann auch noch Teile. Man hat praktisch drei Teile des Heiligtums, der Vorhof, wo die meisten Aktivitäten stattfinden, insoweit Israel als ganzes Volk beteiligt ist. Dann hat man hier diesen Teil, das ist sozusagen schon der private Bereich Gottes, wo in seinem eigenen Haus, wo nur seine engsten Diener hin dürfen, das sind dann die Priester, während des normalen Tagesgeschehens. Da hat man in diesem Heiligtum hat man den Schaubrottisch, den wir gesehen haben, und den Leuchter, und den Rauchopferaltar, das sind im Wesentlichen diese drei Teile in diesem Teil. Und dann hinten hat man im Prinzip nur die Bundeslade, welches der Thron Gottes ist. Aber man hat dann die Sachen eben auch noch sozusagen getrennt. Diese drei Teile entstehen durch Trennwände und auch durch die Decken. Jetzt ist die Frage, was für eine Bedeutung hat das? Hat das eine Bedeutung? Muss ja keine Bedeutung haben, aber wenn so viel symbolisch ist, kann man sich Gedanken machen, hat das vielleicht eine Bedeutung? Hier sieht man jetzt ein Bild, das haben wir schon mal gehabt, wo wir gesagt haben, das ist der bronzene Altar, das ist das bronzene Wassergefäß, und hier hat man jetzt den Blick von hier auf die Stiftshütte. Und hier sieht man, da ist ein Zugang, aber wenn man kein Recht hat, da reinzugehen, dann bleibt man halt draußen. Hier hat man einen Blick, dasselbe von der Seite, also hier sind die Decken sichtbar von der Seite, und hier haben die das quasi mit Cherubim gemacht, also die Decke, die da außen sichtbar ist, die Leute, die sich das überlegt haben. Aber es ist auch so, dass gesagt worden ist, dass die innere Lage, was rübergedeckt wurde, also über das Ganze, nochmal zurück hier, wenn man das sieht, oder hier haben das ja ein bisschen offengelegt, damit man das sehen kann. Hier haben sie die verschiedenen Farben der verschiedenen Decken, und die haben natürlich eine Farbe nach außen und die haben auch einen Anblick von innen. Und wenn man sich vorstellt, du wärst Priester und würdest jetzt innen drin sein und guckst links und rechts, hast du Gold, unten hast du einen Wüstenboden, da ist ja nichts in der Stiftshütte da. Im Tempel Salomos konnten die dann auch das untere auch vergolden, mit Holz auslegen und vergolden. Aber wenn du jetzt Priester bist in der Stiftshütte und du guckst links und rechts, da hast du Gold und sie siehst im Heiligtum siehst du jetzt halt den Tisch und den Leuchter und den goldenen Altar. Aber wenn du nach oben guckst, ne, bei der Stiftshütte, dann siehst du die Decken von innen und da siehst du halt das von innen, was die hier außen gezeigt haben. Du siehst Cherubim unter anderem als Teil des Kunstwerks. Und dann kann man sich fragen, sozusagen, was bedeutet das, wenn man die einzelnen Teile anguckt. Man hat hier den Vorhof, man hat die Planen und Decken, die vom Wetter schützen, aber es sind verschiedene Dinge, die schützen dann auch von Regen und so weiter und so fort, falls es mal regnet, und vor anderen Dingen, wie halt auch beim Campen. Dann hat man hier die Bretter für die Wände und dann hat die Trennungsleinwand hier, eine Eingangsleinwand, man hat eine Offenbarung und das Ganze ist dann ein Komplex, der durch diese Bretter, die Wände, die Vorhänge einfach ein Haus wird. Also ohne das wäre es ja kein Haus. Das zusammen ergibt das Haus. Und wenn man sich das anguckt, was da so drauf ist, hier mal ein Blick in Teile, die besonders praktisch aussagekräftig sind, dann gucke ich mal in Exodus 27. Ah ja, 26. Ich lese mal das. Exodus 26, Abvers 1. Da wird jetzt, ich lese das natürlich nicht alles, sondern in Vers 1 folgendes steht, 26, 2. Mose 26, Abvers 1. Die Wohnung sollst du machen aus 10 Teppichen von gezwirntem, feinem Leinen, von blauem und rotem Purpur und von Karmesin. Also das ist jetzt sozusagen 10 Teppiche, werden jetzt beschrieben, gezwirntem, feinem Leinen, von blauem und rotem Purpur und von Karmesin. Also es ist edel, weil die Farben, die hier genannt werden und die Stoffe, das ist edel und das ist teuer. Cherubim sollst du einweben, wie es ein Kunstweber macht. Die Länge eines Teppichs soll 28 Ellen lang sein. Das wäre also grob gesehen 14 Meter lang. Das ist das, was darüber gespannt wurde. Die Breite 4 Ellen. Also man hat 4 Ellen breit. Dann hat man, wie er sagt, 10 Teppiche mal 4 Ellen gibt dann 40 Ellen. Und sie sollen alle 10 dasselbe Maß haben und es soll je 5 zu einer Bahn zusammengefügt werden. Also 10, 5 und 5. Du machst die 5 für sich und fügst sie dann alle zusammen, dass sie praktisch eine große Zeltplane geben. Und die anderen 5 machst du zusammen, dass sie eine große Zeltplane geben. Und es sollen je 5 zu einer Bahn zusammengefügt werden, einer an den anderen. Und du sollst Schlaufen machen von blauem Purpur an beiden Bahnen, an dem Rand, an dem sie zusammengeheftet werden. 50 Schlaufen an jeder Bahn, dass eine Schlaufe der anderen gegenüberstehe. Und du sollst 50 goldene Haken machen und die Teppiche verbinden, einen mit dem anderen, auf das die Wohnung, jetzt kommt's, das ist jetzt theologisch bedeutsam, ein Ganzes sei. Also es geht hier wieder um einen Tempel. Also später heißt das Tempel, es geht um ein Haus Gottes. Es geht um die Einheit des Volkes Gottes, die Einheit der Menschen, die zu Gott gehören. Und das soll also optisch dargestellt werden. Und dann merkt ihr, das Ganze hier repräsentiert letztlich auch die Einheit von Gott und seinem Volk. Deswegen ein Zentralheiligtum, alle gehören zusammen, alle gehören zum selben Herrn. Der Herr ist der Ehemann, das ist die Ehefrau oder der Herr ist der Vater und ganz Israel ist sein erstgeborener Sohn. Was mich da beeindruckt, sind die Cherubim. Weil das ist jetzt die erste Decke und wenn der Priester links und rechts guckt, sieht er Gold. Und wenn man hochguckt, sieht er Cherubim. Das heißt, da waren Haufen Cherubim. Es gibt nicht nur 4 Cherubim, ja, die erwähnt werden auf dem Thron Gottes, auf seinem mobilen Thron in Hesekiel 1 oder das, was aufgegriffen wird in Offenbarung 4 mit den 4 lebendigen Wesen dort, sondern Cherubim gibt's wahrscheinlich einen Haufen, weil die hast du überall. Im Tempel Salomos habe ich ja gestern vorgelesen, dass überall an den Wänden eingewirkt waren, dann wird aufgezählt, Cherubim, Palmen, Blumen, Kränze. Das heißt, das Bild vom Paradies ist ein Paradies, wo hast du viele Pflanzen und du hast viele Cherubim. Ja? Ja. Und das ist toll, dass du das praktisch hier hast, weil das zeigt, die Stiftshütte ist eigentlich nicht von dieser Welt. Die Stiftshütte ist der Zugang zu Gottes Welt. Sie ist Gottes Welt, praktisch so eine Art, wie ein Land hat eine Botschaft im anderen Land, und ihr wisst, dass die Botschaft im anderen Land, insoweit es das Botschaftsgelände ist, ist Teil von der Souveränität des Landes, ne? Und in dem Sinn gehört die Stiftshütte und später der Tempel in Jerusalem, das ist sozusagen der Thron Gottes im Himmel, wo er regiert, und es gibt die Bundeslade auf Erden, dann halt später in Jerusalem, wo er seinen Thron hat, und damit ist er erst verbunden mit dem Sohn Davids, den er adoptiert hat. Ich will ihm Vater sein, er soll mein Sohn sein. Und dadurch hat man mit der Priesterschaft von Aaron, die Gott geweiht sind als seine Diener, und mit dem Sohn Davids als Regenten, den Gott gesalbt hat mit seinem heiligen Salböl, was ja ein Bild ist auf den Heiligen Geist, welchen er ihm verleiht. Damit hat Gott praktisch mit Stiftshütte und Tempel, später Tempel, und mit hat er eine Bastion auf der Erde, um die Menschheit für sich zurückzuerobern. Das ist die Idee. Und deswegen soll das Volk ein heiliges Volk sein, weil er ein heiliger Herr ist. Jetzt hat man, wenn man sich das anguckt, eben dieses Bild, was ich gezeigt habe, jetzt möchte ich gern schon ins Neue Testament, hierhin gehen, jetzt noch 2. Mose 29, 42 bis 46, weil das auch theologisch wieder relevant ist. 2. Mose 29, 42 bis 46. Da heißt es, das soll das tägliche Brandopfer sein bei euren Nachkommen am Eingang der Stiftshütte vor dem Herrn, wo ich euch begegnen und mit dir reden will. Daselbst will ich den Israeliten begegnen, und das Heiligtum wird geheiligt werden in meiner Herrlichkeit oder durch meine Herrlichkeit. Und ich will die Stiftshütte und den Altar heiligen und Aaron und seine Söhne heiligen, dass sie meine Priester seien. Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein, dass sie erkennen sollen, ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, damit ich unter ihnen wohne. Ich, der Herr, ihr Gott. Also es geht um die engste Lebensgemeinschaft Gottes, die er mit einem Volk haben konnte zu dem Zeitpunkt. Das wird später gesteigert mit Pfingsten, mit der Ausgießung des Geistes auf alles Fleisch, wo dann das erweitert wird auf Menschen, die dazukommen aus aller Welt. Vorher durften auch Leute aus aller Welt kommen, aber die Bewegung zu Gott hin aus aller Welt nach Pfingsten ist halt viel stärker. Da hast du viel mehr Beispiele. Im Alten Testament hast du die Königin von Saba, du hast den Neviten, die Buße tun, weil Jona predigt. Du hast Naaman, der Aussätzige, der geheilt wird durch die Wasser des Jordan von seinem Lepra und dann Erde mitnehmen will, dass er auch in seinem eigenen Land dem Herrn dienen will und so weiter. Aber jetzt hat man das en masse. Also durch Pfingsten folgende und die Erlösung in Christus ist die Welt geöffnet, dass Gott sich offenbart. Aber wenn man jetzt Israel wäre, im Alten Testament wäre, dann wäre die Stelle, wenn ich ein Problem hätte und ich weiß, das ist jetzt so groß, ich will ganz besonders Gottes Hilfe erbitten, dann wäre der Ort, wo ich hingehen würde, der Ort, wo die Stiftshütte ist. Und ich würde da extra anreisen und würde sparen und dann vielleicht auch mit meiner Familie da hinkommen und dann mein Anliegen Gott nennen. Und es ist halt interessant für mich, die Verheißung, dass Gott sagt, ich treffe euch da. Punkt, ja. Das heißt, jeder normale Israelit, der nicht Priester war, nicht irgendwas, sondern jeder normale Israelit, der irgendeine Not hatte, konnte dahin kommen. Oder er konnte in der Not sagen, Herr, wenn du mir jetzt hilfst in dieser Not, das ist ja Psalm 107, ist da ja berühmt, wo lauter Fälle sind, wo Leute in große Not geraten und dann beten, Da sind Leute erwähnt, die auf der Seereise sind, da kommt ein Riesensturm und dann schreien sie zu Gott, hilf uns, rette uns und machen Gelübde und nachher gehen sie dann hin und die sollen dem Herrn danken für seine Güte und seine Wunder, die er unter den Menschenkindern tut. Und da ist auch interessant, dass da ganz bewusst Menschenkinder steht. Menschenkinder heißt Nachkommen Adams, da sind alle Menschen eingeschlossen. Das ist Psalm 107, es gilt für Israeliten, es gilt für alle. Und so war das auch bei 1. Könige 8. Das hat Salomo gesagt, ausdrücklich erwähnt er, neben allen Anliegen der Israeliten, erwähnt er auch die Heiden. Und er erwähnt im Gebet, dass Gott sein Haus hier segnen soll und gegenwärtig sein soll und Gebete hören soll, auch von Heiden, damit die ganze Welt erkennt, dass der Herr Gott ist. Also das Missionarische war schon dort gedacht, jetzt in der Stiftshütte ist das der Offenbarungsort, wo er den Israeliten begegnet. Jetzt zum Neuen Testament. Die Frage ist ja, gibt es eine symbolische Bedeutung in irgendeiner Form für Vorhänge, Decken, Wände, Türen? Und wenn ich die Frage stelle, habt ihr natürlich schon die Vermutung, dass ich denke, es gibt da irgendwas. Ja? Aber das ist zum Teil ganz berühmt und ganz einfach. Johannes 10, Vers 7. Johannes 10, Vers 7. Da hat man da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Ich lese mal den Kontext von dem. Es geht insgesamt um das Bild von Hirte und Herde, also von Schafen und dem Hirten, aber eben auch um die Tür. Im Anschluss an Kapitel 9, wo er den Blindgeborenen heilt, und der Blindgeborene ist dann ja standhaft geblieben, die religiöse Polizei hat ihn dann gefragt, wie er geheilt worden ist, er war bekannt. Und man hat dann auch gecheckt, ob er das wirklich ist, den man als den blindgeborenen Bettler kannte. Und es wurde bestätigt, die Eltern kamen noch. Und dann wollten sie unbedingt das Wunder von Jesus trennen. Also sie wollten nicht, dass Jesus berühmt wird für das Wunder. Sie wollten das trennen, aber der Blinde war dafür nicht bereit. Und sie haben das über die Eltern versucht. Und die Eltern haben sich rausgehalten, sagen, unser Sohn ist alt, das ist unser Sohn, das können wir bezeugen, und der ist alt genug, fragt ihn selber. Und dann steht da, die hatten Angst. Weil es war schon beschlossen, es war offiziell, dass wenn jemand an Jesus glaubt, dass er ausgeschlossen würde aus der Synagoge. Und das ist praktisch ein Ausschluss aus der Gesellschaft. Und das war für die Eltern, müsst ihr euch vorstellen, stell dir vor, du bist Vater und Mutter. Und du hast einen Sohn, ein Kind, der ist blind geboren. Und jetzt bist du eigentlich überwältigt von Freude. Es ist ein Riesenwunder geschehen. Dein Sohn kann sehen. Du bist selber noch völlig überrascht und überwältigt und denkst, wie ist das möglich? Und du weißt natürlich, der Sohn sagt es ja, das war Jesus, ja. Beziehungsweise, ja. Und, ja, aber die haben so viel Angst, dass sie sich da nicht reinbegeben. Ja? Die wollten nicht ihren Platz in der Synagoge verlieren. Da merkt man den Druck. Also da war ein Riesenverfolgungsdruck. Und jetzt antwortet Christus auf die Situation. Erstmal sucht er den auf. Er hört, der ist rausgeschmissen. Und dann sucht er ihn auf. Und Jesus hörte, Vers 35 in Kapitel 9, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortet und sprach, Herr, wer ist es, auf das ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, Herr, ich glaube. Und er betete ihn an. Also, was Luther hier übersetzt mit anbeten, ist das normale Wort für hinfallen. Also hinfallen und sich verneigen vor. Und wenn es ein Mensch ist, ist es einfach eine Huldigung. Das heißt, ich erkenne als Mensch diesen Mann als Herrn an. Wenn es ein König ist, ich erkenne ihn als König an und ich unterwerfe mich ihm. Wenn es eine Gottheit ist, also wenn der Kontext ein Tempel ist, wo eine Statue von irgendeinem Götzen ist und ich falle da nieder, dann würde ich ihn anbeten und würde ihn als meine Gottheit anerkennen. Also das ist hier offen, ob das die Huldigung ist, wo er damit sagt, ich bin dein Diener, du bist mein Herr, oder ob er schon mehr erkennt, dass Jesus Gott ist, dann kann man es mit anbeten übersetzen. Also Luther hat jetzt in dieser Stelle 2017 das mit anbeten übersetzt. Es geht einfach um das Hinfallen vor jemandem, um ihn anzuerkennen, dass er der Herr ist. Wenn es Gott ist, ist es natürlich Anbetung. Wenn es ein Mensch ist, ist es die Unterwerfung unter seine Herrschaft. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf dass die da nicht sehen, sehen werden und die da sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, der bei ihm waren, und sprachen zu ihm, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde, weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Und dann kommt direkt Kapitel 10, das ist der Kontext. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht, in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf. Und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dies Gleichnis sagte Jesus zu ihnen, sie verstanden aber nicht, was er ihnen damit sagte. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Jetzt im Kontext bedeutet das, Jesus antwortet hier darauf, dass die religiösen Führer sich erdreistet haben, den Mann, der blind geboren war und der ihn bekennt, aus der Synagoge zu schmeißen. Und er dreht das einfach um und sagt, die haben gar nicht die Kompetenz. Ich bin die Tür. Wenn die Leute von mir aus schmeißen, also wenn die Leute das tun, entlarven sie sich als Diebe und Räuber und Mörder. Also wer ein Schaf rum will, will das ja schlachten oder verkaufen. Ja? Das heißt, Jesus dreht hier den Spieß um und sagt, ob man dazugehört oder nicht, das entscheidet sich an meiner Person, ich bin die Tür. Und wenn man jetzt die Bildlichkeit hat vom Haus Gottes, wenn man jetzt das Bild von Hirte und Herde nimmt, also der Hirte ist der König und die Herde ist das Volk Gottes, der Hirte ist Gott, wie Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, oder an anderen Stellen über den Messias, dass der Messias der gute Hirte sein wird. Da gibt es verschiedene, zum Beispiel, wie schon erwähnt, Jeremia 23, 5 und 6, wo der Hirte der Spross ist, ein Titel für den Messias. Auch in Hesekiel 36 und 37 gibt es da Texte. Also es ist etabliert im Alten Testament, der gute Hirte ist der König, er ist der Messias. Und man hat hier praktisch verschiedene Bilder. Wenn er von sich als Tür redet, dann sieht er das Ganze als Schafstall und das ist halt der Stall Gottes, das Haus Gottes, wo die Schafe Gottes drin sind und die gehen halt rein und raus, um ihr Leben zu gestalten, aber die müssen immer durch die Tür. Und wenn ein anderer kommt und der kommt nicht durch die Tür, stell dir vor, da wird einer nicht hier durchkommen, sondern wird hier versuchen rüber zu klettern oder nimmt eine Schere und schneidet das auf. Ja, das ist klar, das ist kein Priester, das ist kein Gläubiger, das ist ein Eindringling. Und von daher hat man hier bei Jesus die Sache mit der Tür, entscheidet darum, wer ist es rechtmäßig oder nicht. Und er ist halt hier auch beides in Johannes 10. Er ist sowohl die Tür als auch der gute Hirte. Das Bild der Tür würde sagen, es gibt einen Bereich, wo Gott über Nacht in der Finsternis seine Schafe schützt. Das ist der Schafstall, wo sie über Nacht drin sind. Tagsüber lässt er sie raus und führt sie zur Weide, damit sie fressen können und damit sie trinken können. Das ist also ein doppeltes Bild. Das heißt aber auch, in beiden Fällen identifiziert sich Jesus als Tür und als Hirte durch sein Verhalten. Die Tür, die nachts zu ist, schützt vor Eindringlingen. Und wer nicht durch die Tür kommt, also wer nicht durch Christus kommt, nicht wirklich wahrhaftig im Namen Jesu Christi kommt, erweist sich nicht als ein Diener des Volkes Gottes und ein Diener Gottes, sondern als ein Feind. Und der Hirte, der führt die Schafe raus und sie kennen ihn. Es ist übrigens wirklich so, es gibt Hirten in Israel, auch heute gibt es, die mit den Geräuschen die Schafe leiten. Also die gehen praktisch da lang und machen Geräusche und reden. Und die Schafe kennen tatsächlich die bestimmte Stimme von dem. Das sind bestimmte Schafe und bestimmte Hirten. Und da funktioniert das wirklich so, dass die da lang gehen und permanent was sagen und daraufhin folgen die folgen der Stimme. Wenn jetzt irgendein anderer Typ da ankäme und gibt Geräusche von sich, die würden erkennen, das ist er nicht, und die reagieren überhaupt nicht. Ja? Jedenfalls nicht positiv, dass sie folgen. Und jetzt hat man hier also das. Das wäre Johannes 10, Matthäus 7, 13. Ist interessant, weil da hast du hast praktisch denselben Kontext. Oft ist das den Leuten nicht bewusst. Da werden dieselben Bilder hintereinander weggebraucht. Das ist also sehr verwandt, Ende der Bergpredigt. Da heißt es, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Da hat man das Bild von Weg und Tür. Das Wort Pforte ist das Wort, das normal üblich war auch für Stadttore. Also dasselbe Wort, das für Stadttore benutzt wird. Wenn wir an Stadttor denken, würden wir nicht an eine kleine Pforte denken. Deswegen, weil das eng ist, wird das im Deutschen gerne mit Pforte übersetzt. Aber das Wort selber beinhaltet nicht eine kleine Pforte, sondern das ist an den anderen Stellen, allen Stellen im Neuen Testament, wo das vorkommt, ist es immer ein Stadttor, also ein größeres Tor. Aber du kannst ja auch ein großes Tor, wo viele durch könnten, enger machen, indem du deine Wache hinstellst und sagst, wer rein darf und wer nicht. Und das ist möglicherweise hier auch der Fall, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Zum Beispiel in Johannes 10 hatten wir den Türhüter, der einen reinlässt oder nicht. Ne? Und hier gibt es also irgendetwas, was das Ding nicht zugänglich macht für alle, sondern wo eben nur gewisse rein können. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Da hast du dasselbe Bild. Du hast das Bild von der Tür und gefolgt vom Wolf. Das hat man dann in Johannes 10 auch, dass die Leute, die praktisch die nicht autorisiert sind, sind Diebe und Räuber. Ich bin der gute Hirte, Johannes 10, Vers 11, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mein Vater und wem ich meinen Vater kennt, und ich kenne den Vater. Ihr habt es vielleicht auch gehört, dass manche Wölfe in Deutschland wieder da sind und dass es Wölfe gibt, die 50 bis 100 Schafe geschlagen haben bei einer Attacke. Und da muss man nur die Bauern fragen, was sie davon halten. Die sind alle begeistert. Das heißt, die Wölfe verhalten sich nicht so, dass sie das nehmen, was sie wollen, sondern wenn die im Tötungsrausch sind, dann bringen die alles um, was da ist, ja? Alles, was ihnen vor die Zähne kommt. Und deswegen ist ein Kernpunkt in Israel, wenn Familien abhängig waren von den Schafen, und du kannst jetzt nicht auf einmal 50 oder 100 Schafe in einer Nacht verlieren, ja? Von daher war das ein Kampf auf Leben und Tod. Wenn du einen Mietling hast, den gibst du einen Lohn, ja, der riskiert doch sein Leben nicht für einen Dinar, ja, in der Nacht. Ich wäre ja blöd, ja? Oder was auch immer der gekriegt hat. Und deswegen hat man hier quasi in Matthäus 7 denselben Kontext. Du hast eine Tür, du hast einen Weg und ein Ziel. Das ist dasselbe in Johannes 10. Und von daher ist das eine Parallele. Man hat hier in Hebräer 10 was Interessantes, im Neuen Testament, Vers 19 bis 25. Ich habe das schon gelesen, aber ich lese das jetzt nochmal. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns geöffnet hat als neuen und lebendigen Weg, durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasset uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Also das ist jetzt der Kontext, es geht um den Aufruf, in Gottes Gegenwart zu kommen und auch gemeinsam in Gottes Gegenwart zu kommen. Und das Interessante für unser Thema ist, was bedeuten die Vorhänge, Decken, Wände und Türen? Ja? Was bedeuten die? Hier hat man Hinweis. Hier hat man, hier ist nochmal Vers 19, weil wir denn nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Das ist interessant, gell? Ich gehe mal zurück hier. Was der Schreiber sagt, ist, dass dieser Vorhang, dieser hier, der das Heilige vom Allerheiligsten trennt, dass das den Leib Christi darstellt. Ne? Dieser Part in Hebräer 10, er sprach vorher vom Blut, das geflossen ist, und wir sind besprengt damit. Das wäre das Blut im Bild vom Opferaltar, da ist ein Sündenopfer geschehen und der Priester hat das Blut genommen und er sprengt es aufs Volk. Oder Gott sprengt das Blut Christi beim Abendmahl auf unsere Herzen oder als wir ihn annehmen. Wir lassen uns taufen in seinen Tod hinein oder glauben an seinen Tod und seine Auferstehung und das Blut wird auf uns angewandt und wir sind jetzt rein, jetzt dürfen wir rein. Und wir dürfen rein nicht nur in den Vorhof, nicht nur ins Heiligtum, sondern wir dürfen rein zu Gottes Thron. Das ist der Punkt. Wir haben Zutritt zu Gott als Vater. Da ist nichts mehr dazwischen. Das heißt, das Thema mit Decken, Bretter etc., die Trennung ist weg. Ja. Und da merkt ihr, wie die Evangelien und die Briefe sich ergänzen. Ich persönlich denke ja auch, weil ich habe beim Hebräerbrief so viele Parallelen entdeckt zu den Paulusbriefen. Ich glaube, das ist sein Verfasser. Aber da stehe ich relativ allein. Es gibt ein paar Mohikaner, letzte Mohikaner, die das glauben. Aber es sind wenige. Aber das macht mir ja nichts aus. Damit habe ich ja kein Problem. Ich sehe, wie der Paulus, auch wenn er selber jetzt kein Evangelium geschrieben hat, aber er weiß, was wir in Evangelien haben, also was wir in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes haben, da hat er vieles gewusst. Der hatte Zugang. Ich meine, Lukas war sein Mitarbeiter und der hat nachher das Lukas-Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte. Markus war sein Mitarbeiter, der hat das Markus-Evangelium geschrieben. Man darf davon ausgehen, dass die das vielleicht später geschrieben haben, aber das Material schon kannten. Also das, die mussten ja mündlich predigen die ganze Zeit. Ja. Und das heißt, das, was du sagst, ist genau das. Deswegen habe ich auch die nebeneinander. Ne? Hier habe ich jetzt Hebräer 10 gelesen und da hast du Matthäus 27, 50 bis 51, weil da genau das real geschehen ist, was der Hebräerbrief geistlich deutet. Und die Deutung ist quasi von Gott. In Matthäus 27, 51 folgende lese ich jetzt mal. Da hat man folgende Aussage. Ich lese mal mit den letzten Leidensaussagen, die noch da sind. Das ist ab Vers 45, Matthäus 27, ab Vers 45. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama Asaftani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke, von oben an bis unten aus, und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Also wenn man den Kontext merkt, es ist praktisch, es geht gegens Ende und dann schließlich stirbt Jesus, er ruft nochmal, dann wollen sie ihm was zu trinken geben, er trinkt und dann als er stirbt, zerreißt der Vorhang im Tempel in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Du musst dir jetzt vorstellen, angenommen, dass wir jetzt, dieser Part da hinten ist so schön hoch, ja, also es, von unten bis oben wäre ein Vorhang. Und dann sind wir hier und sehen, wie der Vorhang klar erkennbar von oben nach unten reißt. Also nicht von unten nach oben, das ist das Entscheidende. Der Vorhang, wir haben gesehen, dass der Tempel in, der erste Tempel Salomos, der war 20 mal 20 mal 20 Ellen. Das sind also etwa 10 Meter hoch. Da oben ist keine Hand rangekommen. Das heißt, Gott, Christus stirbt am Kreuz. Und ich finde das so cool, wie noch was, ja. Und der Hohe Rat, der war dominiert ja auch von Sadduzäern und Pharisäern. Und die Sadduzäer waren, der Kaiaphas und Co., das waren Hohepriester, ja. Das war das Geschlecht Zadoks. Und die haben ihn verworfen und verspottet. Und ihr Chef, Gott, ihr Chef Gott, ja, zeigt praktisch, sie töten Christus am Kreuz, Christus stirbt als Lamm Gottes für alle Sünden und dann schickt Gott einen Engel oder macht es selber, er zerreißt von oben nach unten den Vorhang im Tempel. Was bedeutet das? Und in gewissem Sinn sagt es auch, der Tempel ist schon überflüssig. Und ihr seid arbeitslos. Ich meine, das ist noch nicht vollzogen worden, das dauerte grob 40 Jahre, bis der Tempel zerstört wurde. Aber in dem Augenblick, als Judas Ischariot die 30 Silberlinge in den Tempel schmiss, und sie haben selber gesagt, das ist Blutgeld, das ist ja, die haben ja ihr eigenes Verfahren verurteilt. Das können wir nicht in die Kollekte tun, ja, das ist Blutgeld, was machen wir denn? Kaufen wir halt einen Acker vom Töpfer, der ist gerade, steht zur Verfügung, machen wir einen Friedhof draus, ja. Das ist ja irre, was da abläuft, ja. Und in dem Augenblick, als der Judas Ischariot das Geld in den Tempel schmiss, in Anlehnung an Sacharja 11, was sich da erfüllt, das war ja die Abschiedsbezahlung, der Lohn für Gott in Sacharja 11. Gott und sein Volk trennen sich, da sind zwei Stäbe, und ein Stab symbolisiert, dass sie zusammengehören und sie wollen Gott nicht mehr, sie wollen den guten Hirten nicht mehr. Und der Prophet kriegt dann gesagt, das und das passiert. Und dann fragt Gott nach, was für einen Lohn geben sie mir jetzt noch? Und er gibt ihnen dann vier schlechte Hirten. Weil sie Gott als guten Hirten nicht mehr wollten, gibt er ihnen vier schlechte Hirten. Und dann wird erwähnt, die 30 Silberlinge. Und das ist in dem zweiten Buch Mose, ist das der Preis für einen getöteten Sklaven, den man ersetzt. Also sozusagen, du hast verursacht, dass der Sklave gestorben ist von dem anderen und das war dein Stier, der war stößig und du hast nicht aufgepasst und jetzt, oder so. Ne? Also sozusagen, es war Blutgeld. Und die 30 Silberlinge sind also für Gott als Lohn zum Abschied zwischen Israel und Gott, dass Gott als gute Hirte jetzt nicht mehr zuständig ist für Israel. Und dann sagt Gott, das ist eine treffliche Summe, die sie mir gegeben haben. Und das ist natürlich ironisch und es ist für mich verblüffend, wie sich das in Christus erfüllt hat, dem guten Hirten. Und deswegen und da steht auch in Sacharja drin, wirf's hin, den manche übersetzte Schmerz, da steht Jozea. Jozea ist einfach ein Bildner. Und wenn der Kontext klar macht, es ist Lehm, dann ist er Töpfer. Und wenn es Metall ist, ist er Schmelzer. Manche übersetzen Schmelzer, ist einfach das Wort für Jozeer. Aber das greift, glaube ich, auf, Zacharja ist manchmal auf den Schultern von Jeremia, das greift auf Jeremia zurück, wo Gott ihn zum Jeremia zum Töpfer schickt und er guckt sich das an und dann misslingt der Topf in Kapitel 18, 19 und das ist dann eine Gerichtsweissagung, die da ist und ich glaube, das hängt zusammen, da stehen Zacharja und Jeremia zusammen, deswegen wird das auch in Matthäus als Prophezeiung Jeremias angefügt. Deswegen geistlich gesehen war schon mit dem Verbrechen der Mafia. Jesus sagt ja, Gott hat gesagt, mein Haus soll ein Bethaus heißen allen Völkern. Ihr aber habt es zu was gemacht? Räuberhülle. Und das ist praktisch Räuber, das ist ein Raubmörder, Mafiazentrum. Und dieses Mafiazentrum hat das Geld Gottes benutzt, um den Verräter zu bezahlen, der dann gemerkt habe, ich habe einen riesen Fehler gemacht und in geistlicher Umnachtung sich erhängt und schmeißt das Geld vorher noch in den Tempel. Und deswegen war geistlich gesehen, war diese Mafia-Bruderschaft vom Kaiaphas und Co. war schon verurteilt und der Tempel war auch schon hinüber. Also geistlich gesehen hat Gott quasi schon durch Jesus gesagt, Matthäus 23, euer Haus wird euch Wüste gelassen werden. Ja? Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, und steinigst, die zu dir gesandt werden. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein und ihre Flügel. Das ist wie dieses Bild mit dem Muttervogel, der eigentlich schützen und retten will. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus soll euch Wüste gelassen werden. Ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis dass ihr sprecht. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und damit ist der Tempel sozusagen, der steht noch da 40 Jahre und die Christen akzeptieren ihn auch und sie gehen da rein und predigen. Aber die Leute, die in charge sind, die halten fest an der Feindschaft zum Evangelium, die töten Stephanos und die sorgen dafür, dass die Christen praktisch ausgerottet werden sollen, etc. pp. Aber sie scheitern. Und deswegen ist es cool, wenn man jetzt hier Hebräer 10 nimmt, und Matthäus 27, da merkt man, dass Gott schon ohne den Hebräerbrief schon deutlich gemacht hat, der Weg ist frei. Und das ist nie wieder zugemauert worden. Ich meine, stellt euch mal vor, wo wir hergekommen sind, ja? Wo wir hergekommen sind, wenn man sich das anguckt hier, hat man praktisch lauter Abtrennungen. Hier hat man die Abtrennung zum Vorhof, hier die Abtrennung zum Heiligtum und hier die Abtrennung zum Allerheiligsten. Und jetzt, seitdem Christus am Kreuz gestorben ist, sind alle diese Abtrennungen weg. Die sind weg. Deswegen ist in Offenbarung 21, 22 auch gesagt, da ist gar kein Tempel. Der Tempel ist der, auf dem Thron sitzt und das Lamm. Das heißt, diese Frage nach der symbolischen Bedeutung von diesen Abtrennungen und so weiter, das hat Gott abseits gehalten, im Dunkel gehalten. Und weil kein Mensch kann das überleben, wenn er Gott sieht, aber jetzt kann man Gott sehen. Man kann die Herrlichkeit Gottes sehen und überlebt. Wo? Auf dem Angesicht Jesu Christi. Die Selbstoffenbarung Gottes in Christus ist so riesig, er als Tempel ersetzt den Tempel aus Stein. Und dazu gibt es praktisch neben diesen Texten, die ich hier genannt habe, noch eine wichtige Stelle bei Paulus. Und da merkt ihr wieder, dass das Paulus und Hebräerbrief zusammenpassen. Das ist Epheser 2. Da heißt es, in Epheser 2, und das lese ich noch, und dann machen wir 10 Minuten Pause, das ist Epheser 2, ab Vers 11, das fasst das zusammen, dass es jetzt erledigt ist, diese Trennung. Ab Vers 11, darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst nach dem Fleisch Heiden wart, und Unbeschnittene genannt wurdet, von denen, die genannt sind, Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war. Indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Seht ihr, das ist Fleisch, das ist dasselbe wie Hebräer 10. Das ist nicht cool. Also ich habe schon oft gesagt, manche Leute schütteln den Kopf, neulich hat mein Sohn Elias mich fast zurechtgewiesen. Aber wenn ich dahin komme, ich gehe auf Paulus zu, ich werde ihm die Hand schütteln und sagen, ich hab's immer gewusst, dass du alle 13 Briefe mit deinem Namen geschrieben hast und den Hebräerbrief. Und er wird mich in den Arm nehmen und sagen, Gott sei Dank hast du auch ein paar Leute gegeben. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, ja, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist cool, Leute. Alle Trennwände weg, Gott ist in seinem Haus und wir mit ihm, praktisch in einem Raum. Jetzt haben